Einerseits möchte ich alle ganz herzlich begrüßen zu diesem wunderschönen Tag, den wir erleben dürfen. Es ist Gottestag, ihm zur Ehre wollen wir diesen Gottesdienst halten. Und wir können gewiss sein, dass er unter uns ist, heute Morgen. Denn er hat gesagt, wo zwei oder drei, und wir sind mehr als zwei oder drei, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Schön, dass alle gekommen sind. Ich darf jetzt meine Maske wieder abnehmen, wie mir gerade signalisiert wird. Manchmal vergisst man sowas, dann kann man etwas deutlicher sprechen. Danke, Bernd. Ja, dieses Thema Angst hat mich immer wieder bewegt, eine ganze Zeit lang, egal ob ich die Zeitungen aufgeschlagen habe oder im Gespräch mit anderen war. Es ist Corona-Zeit und da geht man einfach an diesem Thema nicht vorbei. Es taucht immer wieder auf. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Das haben wir auch miteinander besprochen, soweit wir im Gespräch waren. Der eine geht so damit um, der andere ganz locker, der andere hat wirklich Angst. Und es ist schon interessant zu sehen, welche Bandbreite dieses Thema Angst bestimmt, bei dem einen oder bei dem anderen. Wir haben alle in unserem Leben schon sicherlich Situationen erlebt, die unser Gottvertrauen auf die Probe gestellt haben, unsere Gefühlswelt durcheinander geschüttelt haben, wo wir Herzklopfen gehabt haben, wo Schweißausbrüche, ja, oder wo der Atem stockte, wo wir angefangen haben zu zittern oder in die Flucht gegangen sind, ja, oder nachts uns der Schlaf geraubt wurde. Und dann war oft Angst der Grund für diese Reaktion. Sie hatte uns dann manchmal voll im Griff. Angst ist eigentlich ein urmenschliches Gefühl. Sie gehört unvermeidlich zu unserem Wesen als Menschen dazu. Ob im Kleinkindalter, ob im schulpflichtigen Alter, ob im Erwachsenenalter, keiner ist davon ausgenommen. Ihr könnt selbst in euren Familien herumschauen, hören, wer Angst oder noch niemals Angst gehabt hat. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer hat in seinem Leben noch niemals Angst gehabt, dann dürften eigentlich keine Finger hochgehen. Denn ich vermute, jeder hat in seinem Leben schon in irgendeiner Form einmal Angst gehabt. Angst ist eine sehr menschliche Regung, die wir alle nur zu gut kennen. Und die Frage, oder wir können dieser Frage nicht ausweichen, wir können der Angst nicht entkommen, aber die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Angst um? Zunächst aber ist Angst ja eigentlich eine Schutzempfindung, die uns in vieler Hinsicht auch nützlich ist. Wenn ich in den Bergen einen Spaziergang mache und klimme einen hohen Pfad hoch bis zu einem Gipfel und sehe neben mir eine Schlucht, die 300 Meter tief runtergeht, dann habe ich Angst, direkt an den Rand dieser Schlucht zu treten und hinunterzuschauen. Es ist ein Selbstschutz. Die Angst schützt mich davor, hinunterzufallen. Wenn Kinder an einer großen Kreuzung stehen, ohne Ampel und der Verkehr fließt, dann haben sie Angst, über diese Verkehrsader zu gehen. Ich habe es selbst einmal erlebt, als ich in Paris war, da war ich noch Student, und da gibt es einen Platz, der heißt Sternplatz, und auf diesem Sternplatz, da sind 12 Straßen drauf zu. In der Mitte steht der Triumphbogen. Aber man sieht kein Verkehrsschild, nichts. Und ich habe gesagt, wie ist sowas möglich? Wie kommt man, es gab damals noch keine Treppenstufen, die unterirdisch bis zu diesen Triumphbogen gingen. Wie soll ich da nur hinkommen? Ich stand da und hatte Angst einfach. Und dann sah ich ein kleines Mädchen mit einem kleinen Körbchen. Der Verkehr ging rundherum. Was machte sie? Sie nahm ihr Körbchen, ging einfach in den Verkehr hinein. Wahr sein. Und die Autos um sie herum, immer um sie herum. Ich denke, Donnerwetter, die hat keine Angst. Ich probiere es auch mal. Sie war schon längst weg. Mein Herz zitterte vor Angst, wirklich. Ich kann das so beschreiben. Und dann guckte ich links, rechts. Es funktionierte. Und als ich angekommen war, die Angst war weg. Ah, sag ich, toll, es funktioniert wirklich. Man kann Angst besiegen. Auch da eine Schutzfunktion. Die Ängste der Menschen in früheren Jahrhunderten mögen anders gewesen sein als unsere Ängste heute. Bestimmt von ihrer Kultur und ihrem Denken. So haben wir heute im Allgemeinen keine Angst mehr vor Blitz und Donner, vor Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, wie früher, dass man dachte, die Welt geht unter. Nein, wir haben erkannt, es steckt etwas anderes dahinter. Es verschwinden auch keine Gestirne, dass wir Angst haben müssen. Stattdessen kennen wir aber heute Ängste, die frühere Kulturen nicht so hatten wie heute. Angst vor Infektionen, Operationsängste, Todesangst in Krieg und Verfolgung, Klaustrophobie, Flugangst, Angst vor Alter und Einsamkeit und dergleichen mehr. Oft sind die Ängste unbegründet. Wenn jemand eine Spinnenangst hat, dann tut diese liebe Spinne ihm gar nichts. Unser ehemaliger Mitbewohner zu Hause hatte eine Angst vor Fröschen, panische Angst. Wenn er schon einen Frosch da hinten sah, dann lief er schon einige mit, als wenn ihm dieser liebe Frosch was tun könnte. Angst, sie war einfach in ihm drin, woher auch immer. Manchmal ist die Angst auch das Ergebnis einer Kultur. Und ich denke mal an das Märchen, du hast gerade ein Märchen vorgelesen, das Märchen von Brüder Grimm, von dem bösen Wolf. Und seit dieser Zeit, Rotkäppchen und der böse Wolf, grassiert in Deutschland mehr und mehr die Angst, dass der Wolf wirklich böse ist und uns bedroht. Wir müssen Angst vor ihm haben. Stattdessen, so sagen uns die Biologen, ist es eigentlich umgekehrt. Wenn wir durch den Wald gehen und ein Wolf kommt an, so habe ich mir sagen lassen, dann hat der Wolf mehr Angst vor uns, als wir vor ihm. Wir passen nicht in sein Beuteschema, wir sind kein Lamm, wir sind kein Jungrind, aber er weicht uns aus. Es sei denn, in einer besonderen Situation, wo er sich bedroht fühlt, würde er sich uns angreifen. Und schließlich ist da noch die Angst vor dem Sterben und dem Tod. Sterben als Prozess gesehen und Sterben oder der Tod als eine endliche, endgültige Situation. Ich erinnere mich noch gut, wie ich einmal zum ersten Mal Angst vor dem Sterben bekam. Ich war im Vorschulalter, wir wohnten auf dem Lande und ich war eigentlich immer dabei, wenn ein Schwein geschlachtet wurde, damals war das noch so, oder wenn Hühner geschlachtet wurden, bei uns zu Hause, Kaninchen. Der Tod und die Endgültigkeit eines Lebens waren mir bewusst. Aber eines Tages, ich weiß nicht warum, ich kann es nicht mehr sagen, war mir plötzlich bewusst, ich muss auch sterben. Was habe ich gemacht? Ich bin in eine große Scheune gegangen, wo Heuballen waren, habe mich auf einen Heuballen gesetzt und habe jämmerlich geweint. Keiner hat mir geholfen, keiner hat mir zugehört, ich habe es auch niemandem damals erzählt, aber ich spürte, die Endgültigkeit meines Lebens ist auch da, auch bei mir. Und ich habe wirklich geweint, schluchzend geweint. Die Angst war da. In der Bibel, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, können wir von Menschen lesen, die ebenfalls große Angst hatten. Und sie zeigen uns auch, wie sie, diese Menschen, mit dieser Angst umgegangen sind. Ich kann nicht alle herausführen, aber einige mögen beispielhaft sein, wie dort mit der Angst umgegangen wird. Da ist zum einen der Schwiegersohn des Königs Saul, der spätere König David, den sein Schwiegervater ermorden will. Er hat Angst, er flieht. Er flieht in die Wüste und versteckt sich. Er rettet sein Leben durch die Flucht, wie wir in 1. Könige 19 lesen können. Oder am Tage der Geburt Jesu ist ein Engel da und spricht zu den Hirten aus dem Felde, um ihnen das freudige Ereignis zu verkünden. Und da heißt es, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Warum eigentlich? Lukas 2, Vers 9. Und zum anderen ist da Paulus, der hat wieder eine andere Angst. Und zwar die Angst, die mit seiner Berufung zusammenhängt. Etwa die Angst um die ihm anvertrauten Seelen, so wie wir im 2. Korinther 4 lesen können. Und Jesus kannte die Angst in ganz besonderer Weise. Er betete vor seiner Gefangennahme in Gethsemane. Und als er, so sagt, schreibt Lukas, und als er in Angst war, betete er heftiger. Ja, er schreit seine Angst beim Sterben hinaus und ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Markus 15. da Angst oft verbunden ist mit dem Gefühl des Alleingelassenseins. Vermag das Bewusstsein, dass wir mit Jesus Christus verbunden sind, innerlich verbunden sind, und dass er uns, in uns wohnt, uns von dieser Angst zu befreien. Er weiß, dass wir als gläubige Christen immer in Bedrängnis stehen. Aber er tröstet uns deshalb auch mit den Worten: In der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Ein Text aus Markus 4, die Verse 35 bis 41, soll uns veranschaulichen, wie die ihm nahestehenden Jünger mit der Angst umgegangen sind. Ich lese den Text aus diesem Abschnitt vor. Und am selben Abend desselben Tages sprach er, Jesus, zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Wirbelwind, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen und sagten zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen zueinander: Wer ist der? Auch Wind und Wellen sind ihm gehorsam. Ein anstrengender Tag ist zu Ende gegangen für die Jünger und auch für Jesus, nachdem er zu einer großen Zahl von Zuhörern vom Boot aus gesprochen hatte. Und er lehrte in Gleichnissen. Dann am Abend erfolgte ohne Vorbereitung der Aufbruch, um ans andere Ufer hinüberzufahren. Möglicherweise, um sich von der immer größer werdenden Menge ein bisschen zu entziehen. Es ist eine klare Anweisung und sie befolgen sie, ohne zurückzufragen. Auch die Fischer unter ihnen hätten doch ihren Herrn aufgrund der Berufserfahrung warnen können und sagen sollen: Herr, es ist schon spät. Da fährt man nicht noch einige Kilometer auf den See heraus. Es gibt da große Fallwinde, die Wellen sind hoch, sie sind aufgefühlt. Die Golanhöhen sind 1000 Meter hoch im Osten. Nein, sie tun es nicht. Sie lassen sich auf das Wort Jesu ein, setzen sich auf sein Wort in Bewegung, ohne Murren, ohne Besserwisserei, ohne Befürchtungen, keine Angst. Liebe Gemeinde, und dies ist der erste Gedanke, der mich berührt beim Lesen dieser Geschichte. So wie die Aufforderung Jesu damals an seine Jünger, so trifft uns das Wort Gottes heute auch mitten im Alltag, will uns in Bewegung setzen, es nimmt unsere Ängste und Zweifel und gibt uns die Richtung an. Dieses "Lasst uns ans andere hinüberfahren" ist eine Einladung an uns, es auf sein Wort hin zu wagen, den gewohnten, routinemäßig betriebenen Gang des Alltags zu verlassen. Und durch Gottes Geist bewegt, das zu tun, was er uns aufträgt, obwohl wir nicht den Mut dazu haben. Das mag in manchen Fällen zunächst nur mit Erschrecken, Ängstlichkeit oder Zweifel verbunden sein. Doch diese Aufforderung ist heute sicherlich nicht so spektakulär wie bei Abraham, dem Gott aufgetragen hatte: Geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Er wusste nicht, wohin. Er vertraute nur Gott und sagte sich: Ich werde schon sehen, Gott wird mir diesen Weg zeigen. Er hatte keine Angst offenbar, ging los mit seiner ganzen Sippe. Das ist eine Aufforderung. Dieses "Lasst uns hinüberfahren" begegnet mir plötzlich, wenn ich in Gottes Wort lese. Irgendein Gedanke kommt mir, sei es, dass ich in der Bibel lese, dass sein Wort mich anspricht, sei es, wenn ich in der Stille einfach nur da sitze und über irgendetwas nachdenke, etwas mir ganz nahe geht, sodass ich einen Moment in meiner Arbeit innehalte und darüber nachdenke. Dann merke ich, wie mich Gottes Geist bewegt, wie damals die Jünger, die ohne Murren in das Boot gestiegen sind. Es mag sein, um zwei Beispiele zu nennen, dass wir zu jemandem gehen sollen, um ihn um Vergebung zu bitten, mit dem wir irgendetwas angerichtet haben, Unwahrheiten über ihn verbreitet haben, lieblos über ihn geurteilt haben. Das braucht Mut, auf ihn zuzugehen, und wir müssen die Angst überwinden, um das zu tun. Oder es könnte endlich sein, dass Zeit da ist, um uns mit jemandem wirklich zu versöhnen. Das kann auch in einer Gemeinde sein, wo unterschwellig wie ein Moorbrand diese Unversöhnlichkeit schwelt und sie kommt nie richtig, wird nie richtig gelöscht. Immer wieder taucht sie auf, eine gewisse Entfremdung taucht auf zwischen den beiden, aber es ist scheinbar keine Versöhnung möglich. Wohin damit? Oft ist es ein riesiger Schritt, dann diesen ersten Schritt zur Versöhnung zu tun. Da mag das Herz klopfen. Ich habe es selbst hier mal persönlich erfahren, da mag das Herz klopfen. Aber die Freude darüber, wenn man das gemacht hat und die Versöhnung ist da und man kann sich freuen miteinander und Vergebung ist auf der anderen Seite für das, was man gemacht hat, dann kann man sich umarmen und man kann so glücklich sein. Es ist wunderbar. Ich kann es jedem nur sagen, habt Mut, auch wenn es scheinbar unüberwindlich ist. Ich habe es erfahren und ich bin dankbar dafür, dass ich solch eine Situation auch erleben durfte. Im Lärm des heutigen Alltags ist es oft recht schwierig, die Wegweisung Gottes für unser persönliches Handeln zu erkennen. Darum ist es umso wichtiger, wie Jesus es auch oft machte, in die Stille zu gehen, um zu hören, was er uns zu sagen hat. Doch zurück zur Geschichte, zu unseren Fischern. Als die Fischer mit Jesus im Boot hinüberrudern, muss er sehr müde gewesen sein, denn er legt sich einfach hinten ins Boot, Kissen unter den Kopf und schläft ein. Das zeigt uns zunächst, er vertraut voll und gar ganz der Fähigkeit dieser Fischer zu rudern, egal was kommt. Doch da geschieht es. Plötzlich ein heftiger Sturm, das Boot füllt sich mit Wasser und die Routine, mit der die Fischer normalerweise zu Werke gehen, wird plötzlich unterbrochen. Die einwirkenden oder einsetzenden Stürme tun ihr Übriges. Der See ist ungefähr 21 Kilometer lang, 13 Kilometer breit, wie ich gelesen habe. Das kann schon sehr heftig sein. Und die Fischer haben Angst. Doch wie kann das sein? Sie haben sich wortlos Jesu Anweisungen gefolgt. Trotz der Möglichkeit, die sie eingeplant haben, es könnte ja was passieren. Und sie sind losgefahren. Sie haben den Willen des Herrn getan und trotzdem bricht ein Sturm los. Mit Urgewalt, dass die Jünger sich aufs Äußerste bedroht fühlen und der Naturgewalt vollkommen und hilflos ausgeliefert sind. Sie sind so überrascht und ja, ohnmächtig, dass sie sogar vergessen, das Wasser aus dem Boot zu schöpfen. Sie haben panische Angst. Diese Männer mit ihrer langjährigen Erfahrung haben wirklich Todesangst. Und da liegt doch ihr Herr. Halten wir noch ein wenig inne. Wo sind in unserem persönlichen Leben, bildlich gesprochen, hereinbrechende Wellen, die uns erstarren lassen, wie die Jünger damals? Angst und Verzweiflung uns beherrschen will. Oft sind es unerklärliche Umstände, manchmal aber auch harte, schmerzliche Einschnitte in Familie und anderen Situationen, die unbegreiflich und bedrohlich für uns sind. Jeder von uns hat solche Wellen in irgendeiner Form schon mal erfahren. Wie damals die Jünger auf dem Boot, die uns durch ihre Angst einfach so menschlich nahe kommen. Sie spüren, dass es mit ihnen zu Ende geht und schreien ihre Angst heraus. Meister, kümmert's dich denn nicht, dass wir untergehen? Das ist ein Schrei der Verzweiflung. In diesem Notschrei drückt sich sowohl der kleine Vorwurf, aber als auch die Bitte und dieses, ja, das Wissen und die Bitte um Hilfe aus. Herr, nun hilf doch, es geht nichts mehr, nur du. Sie haben Angst. Und sie blicken auf Jesus und sie wecken ihn auf. Vielleicht haben heute manche Leute ein schlechtes Gewissen, obwohl sie wissen, da ist noch jemand, den kann ich anrufen. Haben Angst, verspottet zu werden, Gott oder Jesus anzurufen. Und sie lassen es. Aber wenn ich diesen Angstschrei rauswerfe aus mir, ist das dann nicht die Erkenntnis für andere auch, dass ich trotzdem oder gerade deswegen, auch wenn ich sonst nicht Christ bin, aber ich sage in einer Not, Herr, hilf mir jetzt, dass ich dann doch etwas von diesem Gott weiß und Hilfe erbitten möchte, dass Gott da ist, dass einer da ist, der alles in seiner Hand hat und ihn als Retter anerkenne. Ein Beispiel aus unserer Nachbarschaft in Schölisch soll das ein bisschen verdeutlichen. Er heißt Hannes, lebt noch und war jahrelang erster Offizier auf einem der großen Frachtschiffe und steuerte die Schiffe über den Nordatlantik nach Kanada und auch andersrum. Über die Nordroute, die im Winter besonders gefährlich ist. Eines Tages, so sagt er, bin ich gefahren. Es war eisiger Sturm und das Schiff ging rauf und runter, rauf und runter. Es war nicht schlimm für ihn, denn das kannte er. Er war es gewohnt, in solchen Zeiten zu fahren. Doch dann sah er sie kommen. Die Welle, auch wenn das Schiff früher rauf und runter ging, 3-4 Meter, dann sah er sie kommen. Eine Welle, er sagte mir, sie muss 20 bis 30 Meter hoch gewesen sein, kam auf unser Schiff zu. Die Welle war ganz tief und das Schiff senkte sich ganz tief nach unten. Und er sah die Welle kommen und dachte, jetzt ist alles aus. Und er sagte dann wörtlich, da habe ich gebetet, lieber Gott, lass uns nicht untergehen. Und er fügte hinzu, der liebe Gott hat mir noch einmal das Leben geschenkt. Dabei war es einer, der gar nichts mit Christsein am Hut hatte. Er war nicht gläubig. Er war Namenschrist, wie viele andere Menschen auch. Aber in dem Moment, da hat er gemerkt, es gibt nur einen einzigen, der mir in dieser und uns in dieser Situation helfen könnte. Und das ist Gott. Und auf den hat er sich in diesem Moment voll und ganz verlassen. Noch nach Tagen erzählte er mir, es ist alles gut gegangen. Noch nach Tagen, als er mir das erzählte, war bei ihm eine Offenheit für Gott da, sodass ich ihm mit ihm darüber reden konnte und ihm eine kleine Bibel schenkte. Ich sage, Hannes, für deine weiteren Fahrten, das kannst du mitnehmen. Schau mal rein. Er bedankte sich ganz fröhlich. Ich habe nie wieder von ihm gehört und weiß, weil wir auch umgezogen sind, aber ich glaube, dass ihm zunächst mal diese Bibel neugierig gemacht hat, weil er vielleicht mehr wissen wollte, was ist das für ein Gott? Ich habe es Gott ans Herz gelegt, geh du ihm nach. Ich bin ihm nicht so weit nachgegangen, wegen der Trennung. In unserer Geschichte rufen die Jünger ebenso verzweifelt Jesus an, doch was erwarten sie von ihm? Eine Kursänderung? Den Befehl, die Segel einzuziehen oder Wasser zu schöpfen? Als erfahrene Fischer wissen sie, dass in solchen lebensbedrohlichen Situationen solche Anweisungen sinnlos sind. Das schaffen sie nicht. Sie erwarten etwas anderes. Es geht ihnen um mehr, um eine radikale Wende des Geschehens. Sie wissen nicht und können sich nicht vorstellen, wie das geschehen könnte. Aber sie haben eins: Vertrauen und Hoffnung in das Reden und Handeln ihres Herrn, den sie jetzt schon monatelang erlebt haben. Er allein könnte sie aus dieser Not retten. Denn sie haben oft erleben können, wie Jesus Taube, Kranke, Gelähmte und so weiter heilte und Tote auferweckte. Sie waren dabei. Warum sollte er nicht jetzt helfen? Und zum ersten Mal erfahren sie, dass Jesus auch der Herr über die Naturgewalten ist. Eine unerhörte Geschichte. Sie erleben sichtbar und fühlbar, wie plötzlich der Sturm sich legt, alles ruhig wird und Jesus ist in ihrer Mitte. Ja, Gott kann beides, wie es in einem Spruch der Marburger Medien heißt. Entweder beruhigt er den Sturm oder er lässt den Sturm toben und beruhigt die, die ihm vertrauen. Ich sage es noch einmal. Gott kann beides. Entweder er beruhigt den Sturm oder er lässt den Sturm toben und beruhigt die, die ihm vertrauen. Ja, Gott mutet uns manchmal zu, durch solche schwere Zeiten zu gehen. Er lässt die Angst zu, aber er hilft uns auch, sie zu überwinden. Es sind die Bewährungsproben des Glaubens, die Gott uns mitten im täglichen Leben auf so verschiedene Art und Weise schenkt. Wie schon eingangs erwähnt, ist da auch die schwere Krankheit. Und wir haben sie, Elke und ich, meine Frau, haben es über Jahre hinweg erlebt. Sie war jahrelang, litt unter schweren Depressionen. Und wir haben immer wieder zu Gott gebetet. Die Angst war da, bei der die Depression hatte. Man kann sich kaum vorstellen, welche Ängste da losgehen, wenn die Depression wirklich anfängt, stark zu werden. Da kann man nur Mitleid haben und beten, beten, beten. Und wir haben das getan. Und wir haben gemerkt, wie Gott in solchen Situationen nach und nach diese Angst nimmt, die Depression langsam verschwinden lässt. Auch mit Hilfe der Ärzte und guter Psychotherapeuten. Es ist nicht so, wie manche sagen, dass man alles verteufelt. Die Ärzte können das nicht. Nein, da gehe ich nicht hin. Psychotherapeuten, nein. Gott hat auch Ärzte und Psychotherapeuten geschickt, um auch solche Krankheit beheben zu helfen. An wen wende ich mich, um die Angst zu überwinden? Wie bei den Jüngern bleibt meine einzige Antwort an Jesus Christus, meinen Herrn. Ich habe es oft erfahren, dass er nicht sofort eingreift und habe gebeten, Herr, wo bist du? Nun tu doch was, egal welche Situation es war. Aber Gott hat seine Zeit. Er hat seine Gedanken, sind anders als meine Gedanken, wie es im Text heißt. Aber irgendwann, nach einer bestimmten Zeit, habe ich gemerkt, Gott hat gehandelt, obwohl er geschwiegen hat. Und ich sehe es im Nachhinein und bin dankbar dafür, dass ich nicht explodiert bin, vor Gott weggelaufen bin, sondern dass ich ihn habe handeln lassen, in der Stille, und dass ich geduldig war. Und wenn ich es nicht allein schaffe, meine Angst und Unsicherheit durch Hinwendung zu Jesus Christus zu überwinden, so tun es vielleicht andere für mich. Ich darf mal eben einen Schluck nehmen. Auch dazu möchte ich ein Beispiel geben, was für mich eindrücklich war. Es war auf einer Missionsveranstaltung 1972. Ich war vorher schon oft zu Veranstaltungen mitgegangen. 1969 habe ich zum ersten Mal Kontakt zu einer freien evangelischen Gemeinde gehabt. Und als ich mitgegangen bin zu den Gottesdiensten und auch zu den Evangelisationsveranstaltungen, habe ich mir das angehört und sagte, toll, ja, kann man mit nach Hause nehmen, gut. Aber dieses Gefühl, da ist ein Gott, der dich persönlich meint, der dich liebt, der dir vergibt, das kam noch nicht. Und dann war einmal hier in der Stader Realschule, wo ich unterrichtete, an einem Abend diese Missionsveranstaltung von dem Jans-Team aus der Schweiz oder unten Lörrach irgendwo. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, naja, kannst du dir ja mal wieder anhören. Ich kam zu spät, setzte mich in die letzte Reihe, es war noch ein Platz frei. Der ganze Saal war voll. Es waren Kollegen da, es waren auch Schüler da, andere kannte ich nicht. No, ich setzte mich hin. Und dann wurde geredet und am Schluss wurde, also der Vortrag gehalten und am Schluss wurde aufgefordert, wer sich jetzt zu Jesus Christus bekennen möchte und ihn als seinen Herrn in sein Leben hineinnehmen möchte, der möchte doch bitte nach vorne kommen, dann wird mit ihm gebetet. Ich wurde plötzlich ganz unruhig. Ich hatte nicht den Mut, nach vorne zu gehen. Ich weiß nicht, ob Schweiß aus meinem Kopf gekommen ist oder so. Jedenfalls, mein Herz tuckerte ganz doll. Aber trotzdem bin ich auf einmal aufgestanden, nach vorne gegangen, stellte mich in die Reihe, es waren ungefähr 10 Leute. Ich war immer noch unruhig. Aber dann wurde die Angst oder der fehlende Mut ging beiseite. Und irgendwie fühlte ich eine gewisse Freudigkeit, mit allen da vorne zu stehen. Es wurde über uns gebetet, der Segen gesprochen und dann verabschiedeten wir uns, wir gingen nach Hause. Es ging mir nach, ich hatte ein freudiges Gefühl, jetzt zu Jesus Christus zu gehören und ihn als meinen Herrn anzunehmen. Nach Wochen fragte mich jemand aus der Gemeinde, weißt du eigentlich, wer da neben dir gesessen hat? So, ich weiß nicht. Ja, eine ältere Dame. Weißt du, was die gemacht hat? Ich habe da gar nicht hingeguckt. Ich habe immer nach vorne geguckt und zugehört. Die hat den ganzen Abend gebetet. Herr, wenn es links oder rechts einen von mir gibt, der heute Abend nach vorne gehen möchte, dann lass ihn die Angst verlieren, Mut haben und nach vorne gehen. Und das war ich. Ich habe den Herrn so gedankt, ich muss jetzt ein bisschen darüber weinen, aber das ist so eine tolle Geschichte. Die Frau ist aus meinen Augen verloren gegangen. Ich weiß nicht, wer es war. Sie wohnt in irgendeiner anderen Stadt. Aber dass dieses Gebet eines anderen Menschen uns auch die Angst verlieren lassen kann und es in Bewegung setzen kann, das habe ich so deutlich gespürt. Ich sagte, danke, Herr. Das ist möglich. Wenn ich es nicht schaffe, dann schaffen es andere für mich. Und wir erleben das ja auch hier in unserer Gemeinde. Wenn jemand schwer krank ist und er hat nicht mehr die Kraft zu beten, wie viele Beter sind da, dass wir ihn begleiten, um die Angst zu nehmen? Und er geht hinein in die Operation oder er geht hinein in die letzten Stunden, wenn er begleitet werden muss. Oder er hat schwerste Depressionen und wir beten für ihn und er geht durch diese Zeit hindurch der Bedrängnis und kommt aus ihr heraus mit großem Dank an Jesus Christus, dass er ihm spürbar geholfen hat. Was für ein Wunder. Die Mahnung, Jesus fragt, warum habt ihr solche Angst? Ach so, eines noch. Ich habe mal einen Spruch gelesen und den fand ich auch gut. Mit dem Mut. Da hat Corrie ten Boom einmal gesagt, was ist das eigentlich, Mut oder Angst, wenn du mutlos bist? Mut ist die Angst, die gebetet hat. Mut ist die Angst, die gebetet hat. Ich fand das einen wunderbaren Spruch. Und Corrie ten Boom hat es in ihrer Zeit, gerade des Nationalsozialismus, oft erfahren. Jesus fragt seine Jünger, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Er konfrontiert sie damit. Ja doch, Glauben haben sie gehabt. Sie haben ja gesehen, wie ihr Meister alle diese Wunder getan hat. Diese Mahnung ist fast schon ein Vorwurf der Kleingläubigkeit. Aber Jesus meint, warum habt ihr solche Angst in dieser Situation? Angst, wie ich eingangs sagte, ist ein urmenschliches Gefühl. Jeder hat irgendwas. Aber Jesus sagt, ich bin doch bei euch. Warum habt ihr jetzt solche Angst? Er hat gesehen, dass die Angst in diesem Moment ihr Leben beherrscht. Und ich hatte erst schon gesagt, wie wir nicht zulassen durften, dass die Angst in der Depression uns beherrschen, uns beide. Nein, wir brauchen unsere Ängste nicht wegschieben. Wir können sie Jesus hinschreien. Wir brauchen sie nicht zu verdrängen oder uns unserer Angst zu schämen. Sie soll uns auch nicht lähmen und unser Leben beherrschen. Denn wir haben einen Herrn, der, wie eingangs gesagt, selbst Angst hatte. In Markus 14, 33 lesen wir, als Jesus kurz vor der Gefangennahme im Garten Gethsemane war, da ergriff ihn Furcht und die Angst und er sagte zu seinen Jüngern, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Auch wir können bei Gott unsere Ängste loswerden und so abgeben, dass wir ihr nicht ihr Sklave werden oder unseren Verstand verlieren. Bei ihm können wir uns ausweinen, unsere Angst hinausschreien. Und manchmal benutzt, wie gesagt, Gott auch andere Menschen, Ärzte, Psychotherapeuten und andere, um unsere Ängste loszuwerden. Aber vor allem gilt, was im 1. Timotheusbrief, Kapitel 7, Vers 5 steht, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Dieses Wort ist gerade auch unserer Missionsfamilie Meyer in Nepal besonders wichtig geworden. Und ich möchte einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Rundbrief lesen. Nepal, dieses kleine Ländchen am Rande des Himalaya, wo unsere Familie, Missionsfamilie seit Jahren arbeitet. Sie betreibt Mission, aber offiziell arbeitet er als Ingenieur, um dem Land aufzuhelfen in Elektrotechnik und dergleichen. So heißt es aus einem Rundbrief im Ende Mai, wo die explosionsartige Ausbreitung des Coronavirus besonders stark war und von Indien her nach Nepal übergeschwappt war. Und das ganze Gesundheitssystem dieses Himalaya-Staates kollabierte. Es funktionierte einfach nicht mehr. Und das noch in den Zeiten einer politischen Krise. Und da schreibt er, ich zitiere, das Leben kann einem schon Angst machen, wenn man weiß, es gibt kein Krankenhausbett mehr für einen, geschweige denn eine gute Behandlung mit Sauerstoff. Der Flughafen geschlossen, es gibt keinen Krankenwagen, keinen Helikopter, der einen abholen kann. Jeden Tag hören wir neu, dass auch so viele Brüder und Schwestern aus den Gemeinden hier schwer erkranken. Und schon zwei sind heimgegangen. Angst ist ein schlechter Ratgeber, sagt man. Er ist nicht nur ein schlechter, er ist der falsche Ratgeber. Und jetzt zitiert er noch einmal, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gerade in diesen Zeiten der Angst sollen und dürfen wir als Christen den uns gegebenen Geist der Kraft und der Liebe ausleben. Er sagt, Gott hat uns nie versprochen, dass im Leben alles gut geht, aber er hat uns eines gegeben, den Geist der Liebe, und gesagt, ich gehe mit euch. Deshalb versuchen wir jeden Tag, dankbar aus Gottes Hand zu nehmen, keine Angst zu haben und unseren Auftrag wahrzunehmen, lebendige Zeugen der Liebe Christi zu sein und sie in die Welt zu tragen. Als Nichtchrist, auch Nichtchristen, haben Ängste überwunden und Probleme mutig angepackt. Das sollen wir gar nicht vergessen. Doch um wie viel größer ist unsere Möglichkeit, sie mit Hilfe unseres Herrn zu überwinden? Das Einzige, was ich zu tun habe, ist, dass ich sie Jesus eingestehen muss, dass ich wirklich Angst habe. Und während ich das tue, nähere ich mich ihm, bringe ihm mein Vertrauen entgegen und gestehe mir stillschweigend ein, dass ich die Autorität Gottes, die Gegenwart Jesu, anerkenne als die meines Herrn. In Hebräer 10, Vers 35 macht Paulus uns Mut, wenn er schreibt, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Alles kann Gott, nur er kann eins nicht. Er kann uns nicht enttäuschen. Ich wünsche uns allen in allen Lebenssituationen, in Ängsten und jeder Art von Bedrängnis, dieses feste Vertrauen, diese Hoffnung und diese Zuversicht, die Liebe und Geborgen, aus der Liebe und Geborgenheit erwächst. In Lebenssituationen, in denen die Wellen der Angst über uns zusammenschlagen möchten. Möge dadurch auch unser Glaube gestärkt werden. Und wir in Dankbarkeit und in Freude unseren Herrn sogar noch loben und preisen können. Amen.